Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich, dass ich diesen Abend bei euch sein kann. Und ich freue mich, dass auch dieses Thema heute auf der Tagesordnung steht. Ich denke, ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir auch gerade in dem Jahr, in dem groß in verschiedenster Weise von Regierungskreisen angefangen über Kirchenkreise das Reformationsjubiläum gefeiert wird, 500 Jahre Reformation, dass wir uns von Gottes Wort her und auf einer geistlichen Grundlage damit beschäftigen, was war das eigentlich mit der Reformation, warum kam sie, was hat sie bewirkt, was hat sie nicht bewirkt und wie stehen diejenigen, die sich als Erben der Reformation verstehen, heute im 21. Jahrhundert geistlich da. Und mit Gottes Hilfe wollen wir das behandeln und dabei immer wieder auch das Wort Gottes, die Bibel, als Leitlinie nehmen. Ich möchte also in diesem Vortrag doch immer wieder auch Bibelworte voranstellen und möchte eigentlich auch beginnen mit zwei biblischen Botschaften, die im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, direkt nebeneinander geschrieben stehen. Und zwar will ich einige Verse lesen aus dem Sendschreiben an Philadelphia und dann einige Verse aus dem Sendschreiben des Herrn Jesus an Laodicea. Und ich glaube, dass das wirklich auch geistliches Licht wirft auf diese Situation der Christenheit in der heutigen Zeit, in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. Zunächst einmal Offenbarung 3, ab Vers 7, einige Verse aus dem Sendschreiben an Philadelphia. Das ist ein Sendschreiben, das gerichtet ist an den treuen Überrest der Gemeinde, an die, die dem Wort Gottes und dem Herrn Jesus treu geblieben sind und treu bleiben wollen in der Endzeit. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, das ist ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes für die angefochtenen, treuen Gläubigen in der letzten Zeit. Aber wir lesen auch gleich danach das Sendschreiben an Laodicea und auch das wirft ein prophetisches Licht auf unsere Zeit. Auch hier wieder einige Auszüge, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Zwei geistliche Zustände in der Christenheit. Am Ende der Zeit. Zwei gegensätzliche Bewegungen, zwei gegensätzliche Entwicklungen. Und wir wollen uns heute Abend fragen, wie kam es dazu? Wie haben wir die heutige Zeit einzuordnen? Und deswegen möchte ich eigentlich schon einen etwas ausführlicheren Rückgriff auf die Kirchengeschichte machen am Anfang. Denn wir müssen verstehen, wie sich die heutige Situation entwickelt hat aus den Anfängen. Und die Anfänge waren etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Ein gewaltiges Werk Gottes war geschehen zu Pfingsten. Die Gemeinde des lebendigen Gottes wurde dort begründet durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es war ein Werk, das etwas ganz Neues begonnen hatte. Israel, das Volk Gottes unter dem alten Bund, wurde beiseite gesetzt. Alle die, die im Grund eben nicht sich zu dem Herrn Jesus als dem Messias bekehrten. Sie wurden gerichtet und für eine Zeit verworfen und beiseite gesetzt. Und es wurde ein neues Volk Gottes geschaffen. Diese heilige Priesterschaft, die Gemeinde Jesu Christi, die Braut des Christus. Und wir sehen, dass dieses Werk Gottes von Anfang an geistlich umkämpft und umstritten war. Also wir dürfen uns nicht die Vorstellung machen von einer absolut reinen Gemeinde am Anfang. Die Gemeinde war gleich am Anfang schon Anfechtungen, Angriffen des Bösen ausgesetzt. Es gab ganz zu Anfang schon Irrlehren, falsche Christen. Es ist ja eine ganz ernste, typische Begebenheit, als da mitten unter den Bekehrten in Samaria dieser Simon, der Zauberer, sich bekehrt und anscheinend gläubig wird und sich auch taufen lässt. Und erst das Wort des Apostels Petrus deckt auf, dass er nicht echt war, dass er nicht wirklich wiedergeboren war, sondern sein Herz immer noch im Bösen gefangen war. Ja, aber der wäre da mitgelaufen. Ja, der war schon beinahe mit dabei bei der Gemeinde, die sich dort gebildet hat. Und das sehen wir auch durch die Äußerungen des Herrn Jesus in Matthäus 13, diese verschiedenen Gleichnisse vom vierfachen Ackerfeld, auch von dem Sauerteig, der sich ausbreitet, dass Gott schon von Anfang an damit gerechnet hatte und es ihm natürlich bewusst war, dass diese Gemeinde Jesu Christi, dieser geistgewirkte Organismus, dass er nicht in dieser Einheit und ursprünglichen Festigkeit bei Christus bleiben würde. Ja? Wir sehen die apostolische Gemeinde und dort sehen wir gewaltige Kämpfe, wir sehen Irrlehren, wir finden den Kampf des Apostels Paulus gegen die falschen Lehrer der Judaisten aus Jerusalem, die den Heiden gesagt haben, sie müssten sich beschneiden lassen, damit sie gerettet werden, was beinahe diese ganze Gemeindearbeit, die Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden zerstört hätte. Wir sehen auch später den Kampf der Apostel gegen die Irrlehren der Gnosis, eine Lehre der heidnischen Philosophie, die durch höhere Erkenntnis und Mystik Erlösung, Selbsterlösung des Menschen gepredigt hat, statt den schlichten Glauben an Jesus Christus. Da gab es gewaltige Kämpfe. Es gab damals schon zerstörerische, falsche Einflüsse, falsche Christen, die eindrangen und durch das Wirken Gottes und durch den Dienst der Apostel wurden aber im Zeitalter der apostolischen Urgemeinde alle diese Einflüsse immer wieder abgewehrt. Und im Großen und Ganzen konnte die Gemeinde in ihrer Lauterkeit und Reinheit als eine Gemeinde wiedergeborener Gläubiger bewahrt werden in der ersten Zeit, in der apostolischen Anfangszeit. Aber wir finden schon damals auch schon Weissagungen, die darauf hindeuten, dass schon bald nach der Apostelzeit es Verführung und Verderbnis und Entartung geben würde. Ich lese nur mal von Apostelgeschichte 20 diese prophetischen Worte des Apostels Paulus ab Vers 28 in Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also diese prophetischen Worte zeigen, der Geist Gottes wusste bereits um die kommende Entartung, um das Aufkommen von Verführung, Ein noch ernsteres Wort fast ist in 1. Timotheus 4, Vers 1 geschrieben. Auch das eine Prophetie, eine inspirierte Prophetie des Apostels Paulus. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Soweit einmal. Ja, wir haben hier, das ist eigentlich von den allermeisten bibeltreuen Auslegern einmütig anerkannt, einen prophetischen Hinweis auf die Entartung der katholischen Kirche, die ab dem Ende des ersten Jahrhunderts und dann besonders im zweiten und dritten Jahrhundert massiv erfolgte und wo die apostolische Urgemeinde weitgehend verdrängt wurde durch ein unbiblisches, falsches Christentum, durch eine abtrünnig gewordene falsche Kirche. Das ist im Grunde erschreckend. Ja, aber Gott hat es so vorhergesehen und vorhergesagt und hat Warnungen ausgesprochen. Ich denke, wir dürfen festhalten, dass neben dieser falschen Kirche, die so rasch entstanden ist, immer apostolische Gemeinden, biblische Gemeinden bestanden hatten über die ganze Zeit der Macht der katholischen Kirche hinweg. Wir haben einzelne Spuren davon, zum Beispiel bei den Waldensern. Wir wissen, dass eben es auch in Norditalien verschiedenste Gruppen noch biblischer Christen gab, die nicht den Machtanspruch der römischen Päpste anerkennen wollten. Aber die Stimme und das Zeugnis dieser biblischen Gläubigen ist in der Kirchengeschichte erstickt worden durch die Macht der Inquisition, die zusammen mit der Staatsmacht eben dann die Spuren der andersgläubigen Christen ausgelöscht hat und so weit wie möglich auch Dinge verfälscht hat, Leute nachträglich zu Heretikern und Irrlehrern erklärt hat, die sehr wahrscheinlich einfach bibeltreue Christen waren. Aber wir wissen, dass eben diese apostolische Gemeinde nicht völlig zerstört werden konnte. Gott hat zu allen Zeiten ein Zeugnis treuer Gläubiger gehabt, auch wenn das nicht mehr so ohne weiteres in den Spuren der Kirchengeschichte heute nachvollziehbar ist. Ja, also da gab es diesen Vorgang der Entartung. Und ich glaube, wir müssen das ein Stück auch geistlich betrachten und erkennen, was hier geschehen war, damit wir auch die heutige Situation richtig einordnen können. Wir haben ja dieses prophetische Bild auch in Offenbarung 17. Wir werden darauf noch kommen. Die Hure Babylon, die entartete Kirche, die von Christus abtrünnig geworden ist und sich mit der weltlichen Macht verbindet. Ich lese auch mal da Offenbarung 17 ab Vers 1. Und das ist ein prophetisches Bild, das ganz deutlich von der Entartung der katholischen Kirche spricht. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben oder Hurerei. Das ist dasselbe Wort wie Hure, dasselbe Wortwurzel. Und von deren Wein der Unzucht oder Hurerei die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah ihre Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Ja, dann Vers 9 noch. Der Engel sagt: Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Auch das kann ich nur ganz kurz ausführen. Auch da ist wieder so, dass die große Mehrzahl aller bibeltreuen Ausleger sich einig sind darin, dass hier ein prophetisches Bild, eine prophetische Schilderung der römischen Kirche gegeben ist in Gottes Wort, wie sie letztlich abtrünnig geworden ist von Christus und sich mit der Macht des römischen Reiches verbündet hat. Dazu muss man vielleicht ganz kurz erklären, dass die prophetischen Bilder aus dem Buch der Offenbarung sich zum allergrößten Teil erklären aus dem Alten Testament. Wir müssen also die Prophetenbücher des Alten Testaments mitstudieren, damit wir die Offenbarung richtig verstehen. Und zum Beispiel im Buch Daniel wird uns von Engeln ausdrücklich erklärt, dass dieses prophetische, visionäre Bild eines Tieres grundsätzlich eine heidnische Weltmacht, ein Weltreich kennzeichnet. Und schon im Propheten Daniel finden wir dieses geheimnisvolle, brutale Vierte Reich, das nach dem Babylonischen, dem Persischen und dem Griechischen auftreten wird und das die ganze Welt beherrschen wird und das bis zum Ende wirksam sein wird. Und genau daran knüpft dieses prophetische Bild auch in, oder die ganze Prophetie im Buch der Offenbarung an. Dieses Tier wird uns gezeigt, auch noch einmal in Offenbarung 13, das wiedererstandene römische Reich, das nach einer Zeit, wo es scheinbar verschwunden war, wieder auftaucht auf eine wunderbare Weise. Und genau dieses Tier ist es auch, auf dem diese Frau sitzend gefunden wird. Und das ist eine ganz interessante Sache. Hier wird auf der anderen Seite auch deutlich, wenn wir von der Hure lesen, dann müssen wir auch wieder in die alttestamentliche Prophetie gehen. Im Buch Hesekiel zum Beispiel wird eben das abtrünnige Israel auch so bezeichnet. Das heißt, die Hure im prophetischen Bild war einstmals mit Christus verbunden, einstmals Volk Gottes, Braut und dann untreu geworden, abtrünnig geworden, im Bündnis mit den Götzen, mit falschen Göttern, dem Satan dienend. Und das ist das prophetische Bild der Hure. Und daraus ergibt sich eben, dass hier die abtrünnige Namenschristenheit gekennzeichnet ist, speziell die katholische Kirche. Und hier ist eben der Hinweis auf die Stadt mit den sieben Hügeln, wo eben diese Frau residiert, so deutlich. Denn das war schon im Altertum bekannt, Rom war die Stadt mit den sieben Bergen oder Hügeln. Und von daher ist hier ein ganz deutlicher Bezug zu einer geschichtlichen Entwicklung, die wir gut geistlich verstehen müssen, damit wir die heutige Zeit, den heutigen Zustand der Christenheit richtig verstehen. Es war also so, dass schon in der damaligen apostolischen Zeit heidnische Irrlehren gewirkt hatten. Die Warnung des Apostels Paulus: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und Lehren Betrug, ist ganz, ganz wichtig. 1. Timotheus 6 am Ende: Hüte dich vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis, und da steht im Griechischen Gnosis. Und das war eben eine von Platon und den griechischen Philosophen herrührende heidnische Strömung, die praktisch einherging mit Mystik und Mysterienreligionen, heidnischen Religionsformen und Gruppen, und die gesagt hat: Wir brauchen keinen Glauben, keine Erlösung, sondern der Mensch muss die Gottheit erkennen, und wenn er sie erkennt, dann wird er selbst göttlich und frei von irgendwelcher irdischer Behaftung und Gott gleich. Und das war ein falsches Evangelium, eine falsche Religion, die eben schon zur Apostelzeit, wie der Kolosserbrief und auch der erste Johannesbrief zeigen, in die christlichen Gemeinden eindringen wollte. Und später, als die Apostel nicht mehr da waren, hatte die Gemeinde nicht mehr die Kraft, sich gegen diese Unterwanderung durch heidnische Philosophen zu wehren. Und wir finden, dass eben mit dem zweiten Jahrhundert immer mehr heidnisches, magisches, finsteres Gedankengut in die frühe christliche Kirche eindringt. Wir finden zum Beispiel den Aberglauben an Reliquien, die Wunderheilungen hervorbringen können, schon, ich denke, im zweiten oder dritten Jahrhundert. Wir finden die Herausbildung eines Klerus, das war die andere negative Entwicklung. Das eine war heidnischer Aberglaube und Magie, und das andere war die Herausbildung einer eigenen Priesterschicht, die über die Gläubigen herrschen wollte. Nun war es ja am Anfang so, dass ganz klar die Bibel gezeigt hat, dass jeder Gläubige in Christus ein Priester ist. Es gibt also in der neutestamentlichen Lehre der Gemeinde keine Priesterschaft, die über der Gesamtpriesterschaft der Gemeinde stehen würde. Keine besondere Kaste von Menschen. Es gibt berufene Brüder, Hirten, Lehrer, Evangelisten, das kennt die Bibel. Aber niemals eine Herrscherschicht, die man später dann Bischöfe nannte oder Presbyter oder Priester, die besondere Macht hätten und die praktisch vom normalen Gemeindevolk geschieden wären. Das ist eine heidnische Entartung und das ist eine Entwicklung eben der frühkatholischen Kirche, dass da, und zwar waren das eben genau diese Gnostiker, diese Leute, die eine heidnische philosophische Bildung hatten, die enorm belesen waren, die anderen Leute an die Wand reden konnten, die Macht übernommen haben und gesagt haben, ja, es kann eigentlich nur jemand die Sakramente verwalten, der diese besondere Gnosis und theologische Erkenntnis und Bildung hat. Und so entwickelte sich eine Herrscherschicht, die begann, die Leitungsfunktion in der Gemeinde in ihrer Macht zu halten und zu monopolisieren. Und dadurch wurde letztlich eben dann eine ganze Schicht von Leuten, das begann mit den Priestern und dann kamen die Presbyter oder Älteste drüber und dann eben Bischöfe, die dann Oberherrscher wurden über ganze Regionen und von deren Macht immer mehr alles abhing. Das war also die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung war, dass das Heil, wo die Bibel ganz klar sagt, es kommt durch den schlichten Glauben an den Herrn Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn. Diese Rettung aus Glauben allein wurde verfinstert und verdunkelt und es entwickelte sich eine falsche Religion, wo die Rettung aus Menschenwerken bestehen musste und auf der anderen Seite aus sogenannten Sakramenten. Und Sakramente sind magische, heidnische Heilshandlungen. Also die Kirche, die römische Kirche hat zum Schluss 7 Sakramente gekannt und es fing an mit dem Schlimmsten und es war die Säuglingsbesprengung oder sogenannte Kindertaufe, die angeblich als einen zauberischen Akt einen unbekehrten Sünder, ein kleines Kind, was ein Kind Adams war und tot in Sünden, zu einem Kind Gottes machen, ihm den Heiligen Geist und die Wiedergeburt verleihen sollte. Ja? Also diese Irrlehre von der Taufwiedergeburt, das war eine der Grundlagen der katholischen Kirche und der babylonischen Kirche. Und dann ging es weiter mit verschiedenen anderen Dingen, bis zur letzten Ölung, die ebenfalls ein Sakrament war, dazwischen kam die Messe, die immer mehr zu einem magischen Akt wurde, das Abendmahl, wo man gesagt hat, wenn ich das Mahl nehme, dann sind mir meine Sünden vergeben. Ja? Und zwar einfach deshalb, weil ein Priester, der geweiht wurde, der von den Bischöfen herkommt, mir dieses Mahl gegeben hat, damit ist automatisch sind alle meine Sünden vergeben. Also Sakramente sind unabhängig vom Glauben, sondern sie wirken angeblich automatisch. Und das ist Zauberei. Das ist heidnische Zauberei und hat mit biblischem Glauben nichts zu tun. Ist ja klar, wenn ich in der Beziehung zu dem Herrn Jesus lebe und meine Sünden bekenne, nach 1. Johannes 1, dann habe ich Vergebung der Sünden. Aber dadurch, dass ich am Abendmahl teilnehme, wird mir keine einzige Sünde vergeben. Ich erinnere mich, das Mahl ist ein Gedächtnismahl nach der biblischen Lehre und nicht ein magisch wirksames Sakrament, sodass man sagen kann, ich sündige die ganze Woche und am Sonntag gehe ich in die Kirche und nehme das Abendmahl aus der Hand des Priesters und sind alle meine Sünden weg und dann kann ich wieder weiter sündigen und in der nächsten Woche mache ich es wieder so. Das ist das Verständnis, vereinfacht gesagt, der katholischen oder der orthodoxen Kirche, wo man letztlich dann das Heil in den Händen einer menschlichen Priesterschaft hatte und nicht mehr bei Christus gesucht hat. Und es war eine Katastrophe. Das war eine totale Entartung des biblischen Glaubens. Das war ein anderes Evangelium. Es war der Abfall vom biblischen Glauben, der sich da vollzogen hat. Innerhalb weniger Jahrzehnte vielleicht 100 Jahre allerhöchstens, war dieser Abfall vollzogen. Und es kam immer mehr Aberglauben und Magie dazu. Die katholische Hierarchie maßte sich an, stellvertretend für Christus zu handeln. Später kam diese Lehre noch dazu, dass eben die Eucharistie, diese Messe oder diese Verfälschung des Abendmahls noch ein Opfer wäre. Und es ist die heutige Lehre, dass der Priester jedes Mal, wenn er die Messe feiert, Christus opfert und damit Sündenvergebung für das Kirchenvolk erwirkt. Und die Bibel lehrt ganz klar im Hebräerbrief, Christus hat sich ein für alle Mal geopfert und jeder, der das im Glauben annimmt, hat Vergebung der Sünden durch den Glauben, nicht durch den Priester, nicht durch die Eucharistie und die Hostie. Und dann kam eben noch mehr dazu, diese Realpräsenz, dass man im Grunde gesagt hat, ja, in dieser Oblate, die der Priester da bricht, da ist Christus gegenwärtig und praktisch deswegen wird Christus in der Hostie von den katholischen Gläubigen angebetet. Ja, die Orthodoxen haben dann auch noch die Ikonen angebetet und dann gesagt, da ist Christus real gegenwärtig. Und all das sind heidnische, magische Irrlehren, in denen der schlichte biblische Glaube verfälscht wurde und ersetzt wurde durch mystische Zauberei und ja, die Geheimlehren der Mysterienreligion. Deswegen, wenn da steht, Mysterion, Babylon, ja, im griechischen Text von Offenbarung 17, da geht es genau um diese Mysterienreligionen, die zauberisch und heidnisch und teuflisch waren und die damals in der heidnischen Umgebung der frühen Gemeinde eine große Macht hatten. Also ganz viele Leute aus dem Römischen Reich waren Anhänger irgendwelcher Mysterienreligionen und aus diesen Mysterienreligionen kam auch die Idee der Sakramente, die von besonderen Priestern verwaltet wurden und die sozusagen die Rettung automatisch dem geben, der sie empfängt. Ja? Und das ist Zauberei. Und da schiebt sich sozusagen eine menschliche Schicht von Magiern zwischen den Menschen und Christus. Ja? Das biblische Evangelium ist so einfach. Ich darf mich zu dem Herrn Jesus bekehren, darf erkennen, dass er für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und durch den Glauben an ihn empfange ich Vergebung und ewiges Leben und habe die Verbindung zu dem Herrn. Es gibt nur einen hohen Priester, der für uns wesentlich ist, und das ist der Herr Jesus, kein Mensch. Ja? Und er ist das Haupt der Gemeinde, nicht der Papst. Und wir haben im Grunde auch eine ganz klar antichristliche Entwicklung in der römisch-katholischen Kirche. Der Papst zieht sich als Stellvertreter von Christus auf Erden. Und übrigens nach der römischen Lehre, ich habe das jetzt erst wieder gelesen, wird ein Priester, jeder römische Priester, als ein anderer Christus bezeichnet. Wenn er handelt in seiner magischen Amtsautorität, dann ist er ein Christus. Und das ist genau Antichristentum. Ja, Antichristus heißt ja anstelle von Christus und gegen Christus. Beides. Ja? Also sobald sich ein Mensch an die Stelle von Christus setzt und sich als Heilsvermittler aufspielt, haben wir Antichristentum und heidnischen Gräuel und Hure Babylon und nicht mehr biblische Gemeinde. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, da werden wir nachher noch drauf kommen. Ja? Und es war dann eben so, dass diese entartete, falsche, heidnisch gewordene Kirche im 3. und 4. Jahrhundert ein Bündnis mit der Macht einging. Vorher waren sie verfolgt von der römischen Macht und danach wurden sie hofiert. Und es hing eben auch damit zusammen, dass kein wahres Christentum mehr dort zu finden war und dass auf der anderen Seite das zerfallende Römische Reich diese Machthaber, diese zynischen Kaiser, Cäsaren erkannt haben. Wir können diese riesige Ansammlung von verschiedenen Völkern und Ländern nicht nur mit Waffengewalt regieren und zusammenhalten. Wir brauchen ein geistiges Band. Wir brauchen eine Machtbasis über die Religion, die unser Reich zusammenhält. Und da haben ab Konstantin immer mehr römische Kaiser gesagt, das Christentum soll unsere Machtbasis sein. Das Christentum soll uns die Legitimation geben, beim Volk, bei den einfachen Leuten, dass wir Macht ausüben können. Und so kam es zu diesem Bündnis von römischem Reich und katholischer Hierarchie, das letztlich dazu führte, dass genau das heute verwirklicht ist, was wir hier prophetisch finden, dass nämlich der Papst und die Kardinäle und die Bischöfe gekleidet sind, ganz genauso, ein goldener Becher, Edelsteine und Perlen, überall Macht, Reichtum, königsähnliche Macht. Ja, später haben die Päpste ja gesagt, wir sind die Allherrscher über die ganze Welt, wir haben die höchste Autorität in der ganzen Welt. Das ist bestehende katholische Lehre. Der Papst steht über allem, auch über allen Regierenden und hat das Recht, Regierende ein- und abzusetzen, weil er angeblich anstelle von Christus herrschen darf auf Erden. Ja? Also da ist ein Gebilde entstanden, wo eben diese entartete heidnische Religion sich dann auch noch mit der weltlichen Macht verbündet hat und so verquickt hat, dass eben die Frau das Tier reitet. Und es ist genau ein Bild von der katholischen Kirche ab dem 4. Jahrhundert, ab der konstantinischen Wende, wie das in der Kirchengeschichte genannt wird, wo eben das Römische Reich und die katholische Kirche ein Zweckbündnis miteinander geschlossen haben. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Korruption, zynische Machtpolitik in diese römische Kirche eingedrungen ist, und dass die Spannungen im Laufe der Zeit immer größer wurden. Und nun komme ich zur Reformation. Das lässt sich ja nur erklären, diese Bewegung, wenn man vorher weiß, was die römische Kirche ist und war und heute noch ist. Ja? Sie war eben verknüpft mit diesem Machtanspruch, wir herrschen auf Erden, wir beherrschen den ganzen Erdkreis. Urbi et Orbi gibt der Papst seinen Segen, ja? Der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis. Und dieser Begriff Ökumene, der heute in aller Munde ist, das bedeutet eigentlich der ganze Erdkreis. Und die katholische Kirche bedeutet eigentlich die weltumfassende, allumfassende Kirche, die den Anspruch hat, überall zu regieren. Das ist dieser Anspruch gewesen. Und die Wirklichkeit klaffte immer krasser mit diesem Anspruch auseinander. Es gab Korruption, es gab politische Streitigkeiten, es gab das Gefühl bei den Menschen in den verschiedenen Ländern, dass die Kirche nur noch sich selber bereichert und einen zynischen Umgang mit ihren Machtmitteln pflegt. Und die Menschen wurden im 14. und 15. Jahrhundert allmählich immer unruhiger. Und es gab Bewegungen schon vor der Reformation, die darauf aus waren, zurück zur Bibel, zurück zum einfachen Glauben, wie wir ihn im Neuen Testament bezeugt finden, weg von dieser römischen Hierarchie. Ich kann das nur ganz kurz erwähnen. Da gab es zum Beispiel die Hussiten in Böhmen und Mähren, eine Bewegung um den Jan Hus, einen Reformer. Vor ihm war Wycliffe, ganz wichtig in England, ein fähiger Theologe, katholisch, aber der erkannt hat durch das Lesen der Bibel, dass die römischen Lehren falsch sind und der Prediger des Evangeliums ausgesandt hat, die Lollarden in England. Das war schon im 14. Jahrhundert, wurde dann niedergeschlagen, abgewürgt von der Hierarchie, auch von der politischen Macht. Aber diese Gedanken waren da. Es gab aber schon lange vor Luther einfach dieses Empfinden, die katholische Kirche ist korrupt. Sie enthält uns das wahre Evangelium vor. Die Menschen werden geknechtet und werden nicht wirklich genährt mit dem Brot des Lebens. Und dieses Empfinden hat sich auf verschiedene Weise immer wieder Bahn gebrochen. Aber es gab eben einen Punkt, wo das eben dann in einer ganz gewaltigen und großen Maßstab ausbrach, und das war eben dann die Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts, wo dann tatsächlich verschiedene Faktoren zusammenkamen, die von Gott so vorbereitet waren, zum Beispiel der Buchdruck, der es möglich machte, Ideen, Predigten und auch Bibeln umfassend zu verbreiten, sodass viele es lesen konnten. Wir müssen uns vorstellen, eine der bösen Dinge, die die katholische Kirche verbrochen hat, muss man sagen, ist, dass sie die Bibel als Gottes Wort den meisten Gläubigen oder den meisten Anhängern der Kirche vorenthalten hat. Diese Menschen haben nur von der Bibel nur einige gemurmelte lateinische Sprüche aus der Messe kennengelernt. Sie kannten Gottes Wort nicht. Es war zeitweise verboten, die Bibel in den Landessprachen zu verbreiten. Und es haben selbst die Priester die meisten die Bibel nicht gekannt und gelesen. Nur ganz wenige Katholiken kannten überhaupt Gottes Wort. Und das war einer der Punkte, wo dann eben schon Wycliffe hat eine englische Übersetzung der Bibel gemacht. Und das war in all diesen Reformbestrebungen immer ein zentraler Punkt, dass das Evangelium, die biblische Botschaft, wieder zu den Menschen kommen sollte. Dass sie dieser Priesterkaste die Bibel entrissen wird und in die Hand der normalen, einfachen Menschen gegeben wird, die dann glauben können. Und diese Bewegung, die möchte ich mal auch unter ein Bibelwort stellen. Wir finden das in Römer 1, 16 und 17. Ich denke, das war ein zentraler Punkt, ein Segen der Reformation. Die Reformation hatte Licht- und Schattenseiten. Ich nenne erst mal die Lichtseiten. Der Apostel Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, das war diese wunderbare Botschaft, dass wir nicht durch unsere Werke gerettet werden, nicht durch unsere Anstrengungen und Bemühungen, nicht durch Bußwerke und Wallfahrten und irgendwelche Messen, die man sich kauft, sondern wir werden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Retter. Und diese Rettung aus Glauben, die hat die Reformation wieder ans Licht gebracht, zusammen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, die wieder aus dem hebräischen und griechischen Grundtext übersetzt wurde. Und da war Luther tatsächlich ein Pionier, der die erste weithin verbreitete Bibelübersetzung ins Deutsche gemacht hat, die aus dem griechischen Grundtext und dann später dem hebräischen Grundtext und nicht aus der Vulgata kam. Es gab schon vorher deutsche Bibeln, aber die waren alle aus der kirchenoffiziellen lateinischen Vulgata-Übersetzung übersetzt. Und da war eine Übersetzung aus dem Grundtext, unverfälscht durch die Traditionen und Prägungen der römischen Kirche. Und das war das Licht, die Lichtseite der Reformation. Sie hat die Bibel wieder in den Mittelpunkt des Glaubens und Lebens gestellt. Einer der zentralen Grundsätze der Reformatoren, die sie selber leider nicht ganz konsequent befolgt haben, war sola scriptura. Nur die Heilige Schrift kann Autorität sein für Glauben und Leben des Einzelnen und der Gemeinde. Und das ist ein Grundsatz, den dürfen und müssen wir noch heute festhalten. Daran entscheidet sich ganz entscheidend etwas. Sage ich die Bibel und menschliche Lehren, Traditionen, Psychologie, Management, Wissenschaft oder die Bibel allein? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Grundsatz jeder gottgewirkten Bewegung, jeder biblischen Gemeinde, dass sie festhält, wir wollen uns allein auf die Heilige Schrift und nicht auf irgendwelche menschlichen Traditionen, Konzilsbeschlüsse oder irgendwelche sonstigen Dinge stützen. Also das war der eine Grundsatz und er wurde eben umgesetzt darin, dass man gesagt hat, jeder Bauer, jede Magd, jeder muss das Evangelium in seiner Sprache hören und lesen können. Und es hat Gott so gewirkt, auch durch diese Erfindung des Buchdrucks, die eben so etwa 60 Jahre vorher stattgefunden hat. Und die dazu geführt hat, dass die Gedanken Luthers und auch die Bibeln, die da übersetzt wurden, in Windeseile sich überall in Europa verbreitet haben. Ja? Und das war eine der Dinge, warum die römische Kirche dann diese Reformation, diese Erneuerungsbewegung nicht kaputt machen konnte, so ohne weiteres, weil eben da Verbreitungsmöglichkeiten waren, die früher gar nicht gegeben waren für Gottes Wort, für das Evangelium. Also das war ganz, ganz wichtig. Die Bibel als Grundlage des Glaubens musste den Menschen verständlich verkündigt werden. Sie mussten die Bibel selber lesen können. Die römische Kirche hat gesagt, lass es, du kannst es gar nicht, du verstehst es nicht. Und wenn, dann verstehst du es falsch. Lass es am besten den Priester lesen, der kann es besser. Ja, und es war eine Entmündigung und ein Raub der Heilsbotschaft an den Menschen. Und es wurde rückgängig gemacht in der Reformation. Das war eine wunderbare Sache. Und das andere eben, dass der Kern des biblischen Evangeliums, die Errettung aus Gnade durch den Glauben, das wurde wieder in den Mittelpunkt gestellt. Christus alleine, nicht die Päpste, nicht die Priester, sondern Christus alleine rettet. Der Glaube alleine ist gefragt, nicht Sakramente und Bußwerke und irgendwelche frommen Eigenbemühungen des Menschen. Das war auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass dieses biblische Evangelium wieder ans Licht kam. Und von daher haben wir heute noch Grund, dankbar zu sein, wenn wir auf diese Reformation zurückblicken. Sie hat ohne Zweifel unter der Gnadenwirkung Gottes große Segnungen gebracht für viele, viele Menschen, die auch zum Glauben finden durften im Laufe der Jahrhunderte in den Ländern, wo diese Reformation sich durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite gab es auch Schattenseiten der Reformation. Und auch dazu möchte ich ein Bibelwort lesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Das ist ein Bibelwort, das die Reformatoren nicht beachtet haben. Und es hat großen Schaden angerichtet. Da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier ist ein Grundsatz ausgesprochen. Der geht weit darüber hinaus, was manche Ausleger sagen, dass man nicht Geschäfte als Gläubiger mit Ungläubigen machen soll und nicht einen ungläubigen Ehepartner nehmen soll, was natürlich richtig ist. Aber die ganz entscheidende Bedeutung hier ist, dass es für die Gemeinde Gottes nicht zulässig ist, wenn Gläubige und Ungläubige, Licht und Finsternis, Christus und Belial in einem ungleichen und fremden Kirchenjoch zusammengejocht sind. Und genau das war ja bei der katholischen Kirche der Fall. Da waren eigentlich fast nur noch Ungläubige da, aber es war auch vom System her so, man wurde Kirchenmitglied durch die Säuglingsbesprengung, die ja an und für sich gar keine Taufe ist, sondern ein falscher magischer Akt, der die Leute betrügt und sie denken, jetzt komme ich in den Himmel, ich bin getauft. Das war auch der Anfang der Kindertaufe, dass man diese abergläubische Vorstellung hatte, die Taufe bringt in den Himmel und wenn jetzt die armen Kinder womöglich sterben, weil damals war ja die Kindersterblichkeit auch noch größer, dann müssen wir sie vorher taufen, damit sie unbedingt in den Himmel kommen. Ja? Und so begann diese Sache und sie wurde später zum System und bedeutete, dass es Volkskirchen gab, in denen nach dem Beschluss der Obrigkeit jeder sein musste. Und jeder wurde automatisch, ob er wollte oder nicht, Mitglied darin durch die Säuglingsbesprengung. Und dann war er und blieb er Mitglied oder er war ein Heretiker, den die Obrigkeit umgebracht hat im Zweifelsfall. Das heißt, es gab eine Art Zwangsvolkskirchenmitgliedschaft Und es war notwendigerweise so, die überwiegende Mehrzahl war ungläubig. Und es war eben auch bei den reformatorischen Kirchen so. Und das war der große Kompromiss, den Luther gegen das Wort Gottes geschlossen hat. Wir wollen ihn dafür nicht verurteilen. Wissen Sie, ihr Lieben, es ist klar, man kann heute leicht über die Dinge reden. Luther war ein Pionier. Er hat vieles richtig erkannt, hat gute Dinge gesagt, war mutig in der Verteidigung der Wahrheit, aber er war auch beschränkt. Er war nicht völlig frei geworden von den katholischen Prägungen, die er abbekommen hatte. Und er hat einfach auch wirkliche Fehler gemacht. So würde ich das jetzt mal sehen. Und das letzte Urteil steht Gott zu, nicht uns. Aber Tatsache ist, dass Luther ganz schwerwiegend von der biblischen Gemeindelehre abgewichen ist. Er hat das Evangelium einigermaßen getreu ans Licht gestellt, aber die Gemeindelehre, die ja auch im Neuen Testament deutlich verankert ist, die hat er missachtet. Und er musste das ein Stück weit tun, wenn er seinen Weg gehen wollte, denn diese Reformation, dieser neue Glaube, diese Freiheit für das Evangelium wurde ein Stück weit erkauft mit politischen Kompromissen, mit der politischen Macht. Und das war ein großer Fehler. Und das hat der Reformation viel Not eingebracht. Ja? Es war eben so, dass in der damaligen Zeit eine politische Konstellation war, die der Reformation Schutz und Unterstützung brachte. Diese politische Konstellation bestand darin, dass eben diese Machtpolitik und Korruption des Papsttums der römischen Kirche bei vielen Fürsten, die ja alle katholisch waren, ja, auf große Opposition und Widerstand stießen. Diese Fürsten haben gesehen, die katholische Kirche, so wie sie jetzt ist, ist unserer Regierung, unseren Machtansprüchen im Weg. Sie beansprucht die Oberherrschaft, sie setzt irgendeinen Kaiser über uns ein, sie erlegt uns Steuern auf und alle möglichen Dinge, und wir können nichts dagegen tun. Und es war zunehmend mehr Fürsten haben gesagt, wir brauchen Kirchen, die unter unserer Oberherrschaft stehen, nicht unter der Oberherrschaft des Papstes. Das war jetzt nicht unbedingt ein geistliches Motiv, das verstehen wir, ja? Das war Machtpolitik. Die Reformation in England wurde dadurch eingeleitet, weil dieser korrupte König Heinrich gerne seine Frau loshaben wollte und eine andere heiraten wollte. Ja, diese Frau hat ihm keine Söhne geboren und er wollte sie scheiden lassen und wollte eine andere heiraten. Und der Papst hat ihm die Scheidung nicht gewährt, dann hat er einfach gesagt, da mache ich mir eine eigene Kirche, so. Und von der kriege ich die Erlaubnis. Ja, das war der Beginn der Reformation in England. Das war also keine geistliche Sache. Ja, und genauso war es bei anderen Fürsten. Viele Landesfürsten in Deutschland haben gesagt, wir wollen die Macht des Papstes nicht länger dulden. Wir wollen erneuerte Kirchen, die unter unserer Autorität sind, wo wir bestimmen, wer der Bischof und wer die Pfarrer sind. Und diese politische Unzufriedenheit vieler Fürsten, die kam Luther und der Reformation zugute. Und es hieß auf der einen Seite, diese Fürsten waren bereit, die Reformatoren, die bald von dem Bannstrahl des päpstlichen Ausschlusses, der Kommunikation, der Erklärung zum Ketzer getroffen wurden, die haben sie geschützt. Normal wäre der Luther hingerichtet worden, ganz schnell und einfach. Aber da gab es Fürsten, wir wissen um diese bekannte Szene, wo er dann entführt wurde von einem Konzil weg und wo er dann auf der Wartburg sein neues Testament schreiben konnte, weil ein Fürst seine schützende Hand über ihn gehalten hat. Ja? Diese Dinge, die haben bewirkt, dass eben Luther geschützt wurde und dass die Reformation unter dem politischen Schutz der Fürsten vorangehen konnte. Wir singen gleich ein Lied. Aber der Preis dafür war das, dass dann die Reformation anerkennen musste, in jeder Kirche ist der Fürst das Oberhaupt der Kirche. Und ist es biblisch, dass ein Weltmensch an der Spitze einer Gemeinde steht? Nee, das ist nicht biblisch, ja, das ist ganz widerbiblisch. Und das hat geheißen, dass da ein Kompromiss mit der weltlichen Macht notwendig war und eben auch diese vermischte Volkskirche, die Ungläubige und Gläubige, Christus und Belial in einem Boot vereinigt hat. Und jetzt wollen wir ein Lied singen, damit das nicht zu lange wird. Ja, durch diese Kompromisse mit der weltlichen Obrigkeit war Luther gezwungen, eine Mischkirche zu bauen, die die Elemente des Sauerteigs, des Unglaubens und der Abweichung von der biblischen Wahrheit schon in sich trug. Einmal durch die Herrschaft der Obrigkeit über die Kirche und einmal dadurch, dass eben auch diese falsche, grundlegend falsche Sakrament der Taufe beibehalten wurde, der Säuglingsbesprengung, sodass auch da wieder alle Leute in irgendeinem Land, zum Beispiel in Württemberg, wenn da der Fürst evangelisch war, dann mussten alle evangelisch sein, ob sie wollten oder nicht. Und wenn der Fürst katholisch war, mussten alle katholisch sein, ob sie wollten oder nicht. Und alle waren sie immer noch in dieser Volkskirche, damit die Obrigkeit die Macht hat und die Kontrolle hat über alles. Und deswegen war unabhängige Gemeinden, wie wir sie jetzt haben, das war früher Hochverrat. Solche Leute, die zum Beispiel es gewagt hätten, als nicht ordinierte Pfarrer zu predigen, wie ich zum Beispiel, die wären ins Gefängnis geworfen worden, wenn nicht Schlimmeres. Ja, selbst noch bis 1848 war das noch so. Ja, weil die Obrigkeit gesagt hat, wir haben unsere Kirche, damit hier Ruhe und Ordnung ist und die Untertanen das machen, was wir wollen. Und da wehe, da ist irgendwas nicht in Ordnung und irgendjemand macht da was Eigenes. Ne? Das war so ein bisschen die Stimmung. Und das heißt, da wurde also ganz klar gemacht, diese Kirchen müssen dem Fürst folgen und diese Fürsten waren zum großen Teil nicht gläubig. Die waren einfach, die haben aus politischen Gründen mit dem Evangelischen sympathisiert, die haben das geduldet und gefördert, aber sie waren selber zum Teil sehr zweifelhaft gestanden und hatten auch zweifelhaftes moralisches Leben. Ja, und dieser Kompromiss war, bei Luther blieben von den sieben Sakramenten zwei. Das Abendmahl zur Sündenvergebung, was auch eine falsche Lehre ist, und die Taufe als rettende Eintritt in den Himmel. Diese beiden Sakramente sind geblieben und es ist keine biblische Gemeinde gegründet worden. Und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, und ihr kennt es hoffentlich alle sehr gut, sonst solltet ihr diese Geschichte studieren, dass es parallel in der Reformationszeit auch noch eine andere biblische Bewegung gab, die auch das Evangelium ergriffen hat, die aber viel weiter die biblischen Lehren umgesetzt hat als die protestantischen Reformatoren. Und das waren die Täufer. Die Täufer, das sind eure geistlichen Ururgroßeltern. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr euch dieses geistlichen Erbes bewusst seid. Die wirklich bibeltreuen Christen zur Zeit der Reformation waren nicht Luther und Calvin, sondern die Täufer, die biblisch waren. Es gab auch schlimme Schwärmer unter den Täufern, das wissen wir, Irrlehrer, Thomas Münzer, diese schreckliche, falschprophetische, pfingstlerisch schon fast anmutende Republik in Münster. Aber die biblischen Täufer, die unter Menno Simon, unter anderen in der Schweiz, in Süddeutschland, in Norddeutschland und in Holland und auch in anderen Gebieten sich gesammelt haben, die haben versucht, Gottes Ratschluss über die Gemeinde nach dem Vorbild der Apostellehre wieder umzusetzen. Und dafür wurden sie blutig verfolgt, und zwar leider auch von den Reformatoren, nicht nur von der katholischen Kirche. Ja? Also es würde jetzt viel zu weit führen. Ich hoffe, ihr kennt eure Geschichte, sonst studiert sie mal, die ist wichtig. Damals gab es bibeltreue Christen, die gesagt haben, wir wollen abgesondert sein von der Obrigkeit. Und wir sondern uns auch ab von diesen vermischten Kirchen. Wir wollen einfach biblische Gemeinde gründen. Das war damals Hochverrat, illegal, wurde verfolgt. Viele von diesen Täufern mussten ihren Glauben mit dem Leben bezahlen in schlimmen Verfolgungen und wurden vertrieben von hier nach dort. Und nach dem Vorbild der apostolischen Gemeinde sind sie geflohen, dort wo sie hin konnten, ja. Und deswegen sind auch einige von euren Vorfahren von den Mennoniten her nach Russland geflohen, weil sie dort eine Zuflucht hatten. Ja? Aber Tatsache ist, das ist eigentlich das bibeltreue Erbe. Und der Kontrast zur Reformation und eine Erinnerung dran, dass Luther und die Reformatoren halbe Sache gemacht hatten und nicht ganze Sache. Aber ganze Sache hätte bedeutet Verfolgung, eine kleine, heilige, aber verfolgte Gemeinde, die natürlich keinerlei politische Macht hat. Kein Fürst hätte sich geschert drum, eine solche Gemeinde zu beschützen, ja, sondern beschützt wurde nur die reformierte Kirche, die eine Macht, ein Machtfaktor war als Volkskirche. Ja. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen und Luther hat es zu gewissen Zeiten erwogen und hat gesagt, eigentlich müssten wir die Gläubigen sammeln und mit denen das Abendmahl feiern und mit denen biblische Gemeinde machen. Aber davon ist er wieder abgekommen. Ja? Also das war dieser faule Kompromiss in der Reformationszeit. Und wenn wir jetzt zur Jetztzeit kommen, dann wirkt sich genau das heute noch aus. Aber ist natürlich noch viel weiter fortgeschritten. Um es mal ganz kurz zu sagen, nach Luther kam es immer mehr in der protestantischen Kirche zu einer Erstarrung und auch zu einem Rückgang des Glaubenslebens. Viele waren in der Reformationszeit vom Evangelium ergriffen, viele haben sich, denke ich, bekehrt, aber durch diese ganzen Strukturen kam dann später die Orthodoxie auf, ein Festhalten an den äußerlichen Lehren ohne das Leben weitgehend, das geistliche Leben begann verloren zu gehen. Dann gab es die Bewegung des Pietismus als Gegenbewegung, als Erweckungsbewegung, die blieb aber in der Kirche. Und der Pietismus hat zum Beispiel auch einen Doppelcharakter. Ja? Er ist auf der einen Seite hat es viele segensreiche Wirkungen gegeben. Das Evangelium wurde wieder ans Licht gestellt, persönliche Frömmigkeit, Gottesfurcht. Auf der anderen Seite war im Pietismus von vornherein auch ein ganz gefährlicher, mystischer Einschlag. Ja, da gab es Leute wie Johann Arndt und andere, die eben heidnische und römische Mystik hineingebracht haben in den Pietismus. Und dann gab es eben auch zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg der Michael Hahn, diese Hahnschen, die Alphasöhner waren. Und der Hahn hatte angeblich eine Vision, wie Gott alles geschaffen hat. Und die weicht total von der Bibel ab. Und solche Mystik, so ein Blicken auf Stimmen und Visionen, das hat also Teile des Pietismus vergiftet und auch wieder übrigens in eine ökumenische Richtung schon gebracht. Ja, also Zinzendorf zum Beispiel hatte eine Herzensfreundschaft mit einem Kardinal der römischen Kirche über viele Jahre. Ja, das sind so Dinge, wo man sich fragt, wie kam der dazu, wenn er doch evangelisch-lutherischer Gläubiger ist. Ja? Aber das war diese Vermischung. Ja. Und auf der anderen Seite gab es immer auch diese Täufer oder auch Baptisten später, die erkannt haben, den Ratschluss Gottes mit der Gemeinde als einer abgesonderten Gemeinde, die nur aus Wiedergeborenen besteht. Natürlich besteht keine Gemeinde 100% aus Wiedergeborenen. Ja, ich fürchte, in jeder Gemeinde wird es vielleicht Einzelne geben, bei denen man das nur annimmt. Aber wenn eine Gemeinde per System nicht Wiedergeborene aufnimmt, durch die Säuglingstaufe zum Beispiel, dann ist es keine biblische Gemeinde. Dann ist es keine neutestamentliche Gemeinde mehr. Ja? Und das sind diese Grundsätze, die wurden also parallel zu den Reformationskirchen und dem Pietismus von den Täufern und den Baptisten und anderen freien Strömungen versucht zu verwirklichen. Und dieses Nebeneinander hat dann später ergeben, dann im 17., 18. Jahrhundert und 19., dass eben Gedanken der Aufklärung, der Bibelkritik immer mehr in die evangelischen Kirchen kamen und dass große Teile der Kirchen und auch die Führung abgefallen ist vom Glauben. Ja, die moderne, liberale, bibelkritische Theologie, die leugnet die Fundamente des biblischen Glaubens. Und das ist die Überzeugung von 80-90% aller Pfarrer und fast 100% aller Bischöfe der evangelischen Kirchen, wo man auch nur hinschaut, dass angeblich, als er eben Christus nur Mensch war und dass sein Sühnetod nicht ein Sühnetod war, dass er nicht wirklich auferstanden sei und dass die Jungfrauengeburt nicht wahr wäre. Das sind alles diese Lügen, diese Verdrehungen, die eben in der Bibelkritik gepredigt werden. Und dieses Gedankengut hat die evangelischen Kirchen so stark verseucht, dass sie immer mehr in der heutigen Zeit von dem Erbe Martin Luthers und der Reformation innerlich abgerückt sind. Und deswegen ist es heuchlerisch, wenn heute die evangelischen Kirchen ganz groß feiern, 500 Jahre Reformation. Ja? Im Grunde müssten sie sagen, wir haben mit Luther nichts mehr zu tun. Wir sind längst wo ganz anders, als damals die Anfänge waren. Lasst uns Luther begraben und drüber schweigen. Aber im Gegenteil, sie feiern sich selber und sie tun so, als sei Luther ihr Vorvater und ihr Prophet und Lehrer. Und das stimmt nun mal ganz gewiss überhaupt nicht. Die evangelischen Kirchen sind heute mehr denn je babylonisch geworden wieder, haben sich angenähert als heidnische Kirchen an die römische Kirche, an die Hure Babylon. Das ist auch die ökumenische Bewegung, die seit 1910 immer stärker im evangelischen Bereich um sich greift und die letztlich die Einheit aller Namenschristen will und zurück nach Rom letztlich auch auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und auf der anderen Seite ist auch die Religionsvermischung heute in einer furchtbaren Weise in der evangelischen Kirche vorhanden. Das heißt, dass man eben verschiedenste Weltreligionen als gleichberechtigte Wege zu Gott anerkennt. Das ist die Irrlehre der ökumenischen Bewegung. Alle Wege führen zu Gott. Bloß mal als ein kleines Schlaglicht. Bei uns in Leonberg habe ich mal in der Zeitung gelesen von einem neuen evangelischen Pfarrer. Und da wurde geschrieben, ja, der Herr Pfarrer XY hat in der Ecke seines Wohnzimmers einen Buddha-Schrein. Und jeden Morgen meditiert er vor dem Buddha-Schrein, damit er die Kraft hat, seine seelsorgerlichen Aufgaben als Pfarrer zu erfüllen. Ja? Religionsvermischung. Es gibt Abendmahlsfeiern in der evangelischen Kirche, wo hinduistische Gebete, Koransuren rezitiert werden, wo absolute Religionsvermischung betrieben wird und Jesus Christus als der einzige Erlöser, der Weg, die Wahrheit und das Leben, einfach verleugnet wird. Ja? Und das alles im Namen der evangelischen Kirche und angeblich im Namen der Reformation. Also Luther hätte mit solchen liberalen, abgefallenen Theologen ganz gewiss überhaupt nichts im Sinn. Ja? Das sind die heutige protestantische Kirche ist weit abgewichen von dem, was einmal in der Reformation gegolten hat. Heute wird letztlich nicht mehr der persönliche Glaube an Jesus Christus gewählt. Es wird auch gar keine Rettung mehr gepredigt. Ja? Wir hatten auch eine Situation, wo ein Mann gestorben war, der mit über 50 Jahren als Spötter und bewusster Ablehner des Evangeliums weggenommen wurde innerhalb von Sekunden durch einen Gehirnschlag, als er sich gerade ein Bier einschenken wollte. Der hat mit seiner Freundin zusammengelebt, hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und dann hat eine Pfarrerin, die ein uneheliches Kind hatte, hat dann gesagt, und jetzt schließt Gott seine barmherzigen Arme um diesen lieben Toten. Und Gott hat sich doch so gefreut, wie er mit seiner Freundin zusammengelebt hat. Ja. Und mir ist es ganz anders geworden. Ja. Das ist eine grauenvolle Lüge, die da von der Kirche verbreitet wird. Und sie haben letztlich gesagt, ja, ihr kommt alle in den Himmel, weil ihr seid ja alle getauft. Ja. Ihr seid alle Glieder der Kirche und von daher habt ihr den Freifahrtschein in den Himmel, egal wie ihr lebt. Das ist diese Botschaft, die heute von der evangelischen Kirche vermittelt wird. Und das ist natürlich eine furchtbare Verführungsbotschaft. Ja? Die Menschen kommen nicht in den Himmel, weil sie einmal als Säuglinge von einem Pfarrer oder Priester besprengt wurden. Sondern man kann nur dann gerettet werden, wenn man persönlich umkehrt von seinen Sünden und den Herrn Jesus Christus im persönlichen Glauben als Herrn und Erlöser annimmt. Das ist die biblische Wahrheit. Und die gilt heute noch. Egal, was irgendwelche Pfarrer predigen. Ja? Aber Tatsache ist, dass die evangelische Kirche immer mehr hineinkommt in einen endzeitlichen Abfall. Und dieser Abfall wird am Ende ausreifen. Und es ist eine bloße Namenschristenheit, in der jede Sünde erlaubt ist. Wisst ihr, was die einzige Sünde ist, die wirklich ausschließt aus der evangelischen Kirche? Du kannst Ehebruch betreiben, du kannst lügen, du kannst alles Mögliche machen, aber was du nicht machen darfst, ist, dass du dich biblisch taufen lässt. Das ist tatsächlich so, dass die Ordnung der evangelischen Kirche sagt, jemand muss ausgeschlossen werden, wenn er sich nochmal taufen lässt oder überhaupt richtig taufen lässt, müsste man ja eigentlich sagen. Ja? Das führt zum Ausschluss. Ja? Die evangelischen Pfarrer müssen Ehebrechern das Abendmahl reichen. Dazu sind sie gezwungen von oben. Wenn sie das nicht machen, werden sie abgesetzt. Ja? Aber taufen, biblische Taufe annehmen, das ist die Sünde, die zum Ausschluss führt. Ja? Das sagt vielleicht schon einiges über den Zustand dieser Kirchen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es eben jetzt immer mehr offene Abfallserscheinungen von Christus in dieser Kirche. Das heißt zum Beispiel dort, wo die Bibel ganz klar sagt, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, 1. Timotheus 2, und noch Autorität über den Mann auszuüben, sondern sie soll sich still verhalten. Da wird eben in den ganzen liberalen protestantischen Kirchen die Frauenordination nicht nur als Pfarrerordination praktiziert, sondern wir hatten ja auch schon eine Bischöfin. Ja? Das ist also als Oberste der EKD. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo bewusst Gottes Wort gebrochen wird. Einfach eine Ordnung, da gesagt man, das ist nicht mehr zeitgemäß, das lassen wir fallen, das ist uns egal, wir machen es anders. Aber jetzt geht es natürlich noch um mehr. Es geht inzwischen um die Segnung von Homosexuellen. Es geht darum, dass auch in der Kirche homosexuelle Mitarbeiter Leitungsfunktionen haben dürfen, als Pfarrer irgendwelche lesbischen Paare in einem Pfarrhaus zusammenleben dürfen mit der offiziellen Billigung der Kirche. Und man passt sich immer mehr dem antichristlichen Zeitgeist an. Und das ist eine dieser erschütternden Erscheinungen, wo eben der Abfall von Christus und vom Glauben immer massiver und immer deutlicher wird. Und da möchte ich auch noch mal ein Bibelwort dazu lesen, nämlich aus 2. Thessalonicher 2. Diese ganzen Dinge sind in Gottes Wort prophetisch vorhergesagt. Und wir müssen Gottes Wort studieren, um diese Dinge biblisch in der richtigen Situation auch richtig einordnen zu können. Ich lese mal 2. Thessalonicher 2 ab Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Wir leben in der vorantichristlichen Zeit, in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus, wo der Antichristus immer mehr sich vorbereitet, wo antichristliche Tendenzen und Entwicklungen in der Welt und auch in der Christenheit immer mehr zunehmen. Ja? Und es ist von Bedeutung, dass es hier heißt, der Antichristus wird sich einmal als Gott in den Tempel Gottes setzen. Also das, was letztlich auch die, aus meiner Sicht, die falsche, betrügerische Religion der Endzeit sein wird, ist der Humanismus, die Menschenverehrung. Der Mensch muss in den Mittelpunkt, der Mensch muss auf den Thron, der Mensch muss auch in den Tempel Gottes als ein Gott verehrt werden. Und das ist letztlich das, was auch immer mehr die falsche Religion der abgefallenen protestantischen Kirche ist. Der Mensch, der Mensch, der Mensch. Christus wird entthront und abgesetzt und vertrieben und der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und auf den Thron gesetzt und letztlich dann irgendwann angebetet. Ja? Und das ist im Grunde, Humanismus bedeutet, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Nicht mehr Gott, nicht mehr Gottes Wort. Und das ist schon jetzt in den abgefallenen Kirchen immer mehr verwirklicht und verwirklicht sich noch viel mehr, je weiter die Endzeit fortschreitet. Und zugleich haben wir es mit Gesetzlosigkeit zu tun. In der Welt werden alle grundlegenden Ordnungen Gottes untergraben und zerstört und aufgehoben. Und das ist ganz besonders deutlich jetzt an diesem Gender-Mainstreaming-Konzept, wo man letztlich auch sagt, jeder soll doch selber entscheiden, ob er Männlein oder Weiblein ist. Ja? Und damit wird letztlich sogar die letzte Gegebenheit, die von den Genen her, die Gott geschaffen hat, Gott schuf sie Mann und Frau. Das kann niemand ändern. Das ist auch eine haarsträubende Lüge und falsche Ideologie, die da verbreitet wird. Aber der Mensch will autonom sein. Er will selbst entscheiden, was er zu tun und zu lassen hat, und kein Gott soll ihm da reinreden. Das ist übrigens die Grundhaltung jedes rebellischen Sünders. Ja? Ich will mein eigener Herr sein. Gott soll nicht mein Herr sein. Und diese Haltung wird immer mehr offen, auch in der Christenheit, zum Ausbruch kommen, bis schließlich als Schlusspunkt dieses Abfalls sich die hurerische, babylonische Kirche bewusst von Jesus Christus lossagen wird. Das ist der Endpunkt. Und dann kommt das Zorngericht. So etwas sehe ich das prophetisch. Ja, aber Tatsache ist, der Mensch kommt immer mehr in den Mittelpunkt. Gottes Ordnungen werden aufgelöst bis zu den Grundordnungen. Ehe, Familie sind Grundordnungen, Schöpfungsordnungen Gottes. Ja, da geht es an die Fundamente. Und wenn das einmal staatlicherseits aufgelöst wird, dann kommt auch das Gericht Gottes über einen solchen Staat. Deswegen brauchen wir uns über manche Dinge nicht zu wundern. Das hängt zusammen damit, dass Gottes Ordnungen immer mehr offen angegriffen und missachtet werden. Und was wir dann eben auch finden in der Christenheit der Endzeit, das möchte ich nur noch kurz streifen, das ist eben auch, dass immer mehr falschprophetische Bewegungen Macht und Einfluss gewinnen. In erster Linie die Pfingst- und charismatische Bewegung ist hier zu nennen. Auch hier vielleicht ein Bibelwort, wo das eben schon warnend vorhergesagt wird, aus Matthäus 24, Vers 24, wo der Herr Jesus für die Endzeit davor warnt, dass viele falsche Propheten auftreten werden. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und in Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist ein Bild der endzeitlichen Christenheit. Falsche Propheten, die Pfingster und Charismatiker beanspruchen ja, wir haben Prophetengaben, wir haben neue Offenbarungen. Gott redet durch unsere Propheten und sagt uns, wie es heute lang zu gehen hat. Und das widerspricht der Bibel und ist ein ganz großer Betrug, denn nach Abschluss dieses prophetischen Buches der Offenbarung wird ganz feierlich gesagt, wer zu diesen Worten etwas hinzutut, dem werden die Plagen zugefügt werden, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es gibt keine echten Propheten mehr nach dem Abschluss des Neuen Testaments, sondern es gibt nur noch falsche Propheten, die betrügerische Dinge reden. Und das ist in der Pfingst- und charismatischen Bewegung eine ganz große Strömung zusammen mit betrügerischen Wunderzeichen. Und letztlich führt die Pfingst- und charismatische Bewegung viele evangelische und evangelikale Christen zurück nach Rom. Denn diese Bewegung ist zutiefst ökumenisch. Sie streben die Wiedervereinigung mit Rom an und viele Charismatiker sind offen ökumenisch, auch Jugend mit einer Mission zum Beispiel. Und viele Pfingstkirchen und charismatischen Verbände haben inzwischen Dialog mit der römischen Kirche aufgenommen mit dem Ziel der Wiedervereinigung. Und da komme ich noch zu einem weiteren Punkt, der eben uns beschäftigen muss. Und das ist der große Trend zur ökumenischen Vereinigung aller äußerlichen Namenschristen. Ja? Die ökumenische Bewegung wird immer stärker und der neue Papst Franziskus tut alles, um auch die evangelikalen und selbst bibeltreue Gläubige zu umgarnen und zu verführen. Komm doch mit in das Boot der großen Einheit. Und mit dieser ökumenischen Bewegung müssen auch wir als bibeltreue Christen uns bewusst auseinandersetzen. Es klingt doch so schön, es klingt doch so naheliegend, ja, alle Christen müssen doch zusammenhelfen gegen den Atheismus und damit die Welt glaubt, sollen sie doch eins sein. Moment mal, wer soll eins sein? Wisst ihr, das ist genau der Punkt, dass nicht unterschieden wird zwischen Namenschristen und echten Christen. Wer ist ein Namenschrist? Nun, jemand, der keine persönliche Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus hat, aber der sagt, ja, ich glaube auch an Gott, ich bin auch in der Kirche, ich bin auch getauft. Millionen und Hunderte von Millionen von katholischen Kirchenanhängern würden ganz klar sagen, ja, ich bin doch Christ, ich glaube doch an Jesus Christus. Aber sie glauben nicht biblisch. Sie haben das Evangelium nie angenommen und haben keine persönliche Beziehung zu dem Retter. Und deswegen ist ihr Glaube nichtig. Auch die evangelischen Kirchenangehörigen würden überwiegend sagen, na, ich glaube doch an Christus, ich bin doch Christ. Ja, aber sie sind nicht wiedergeboren, weil sie nie Buße getan und nie biblisch geglaubt haben. Und deswegen sind sie keine echten Christen. Und das, was der Herr Jesus in Johannes 17 gesagt hat über die Einheit, das sagt er eindeutig nur von den wahren Gläubigen, von den wiedergeborenen Kindern Gottes, nicht von der großen Masse der Namenschristen. Ja, auch evangelikale Leute aus der evangelischen Allianz sind heute weitgehend verführt und sehen den Unterschied nicht mehr. Man kann in evangelikalen Zeitschriften lesen, ja, wir haben schon 2 Milliarden Menschen haben das Evangelium schon gehört und 5 Milliarden Menschen müssen wir es noch bringen. 2 Milliarden sind schon gerettet. Stimmt es? 2 Milliarden gerettet. Das hieße, dass alle Orthodoxen, alle Katholischen, alle evangelischen Namenschristen, alle pfingstlerischen Sekten, dass die alle echte Christen wären und gerettet wären. Das ist aber bei weitem nicht der Fall. Ja? Also da wird eine ganz falsche Rechnung aufgemacht. Und das ist genau die ökumenische Bewegung, ist genau eine Bewegung, die versucht, die Christenheit zu einer falschen, unbiblischen, antichristlichen Einheit zu bringen. Letztlich endet es genau in der Hure Babylon, in ihrem Endstadium, unter der Herrschaft der römischen Kirche, eine religiöse Welteinheitskirche, die alle Welt verführt und beherrscht mit dem Glutwein ihrer geistlichen Hurerei. Und das ist das, was vor uns steht. Und da wollen wir einen Ausblick auch tun, dass wir sehen, wie geht denn die Entwicklung weiter. Diese äußerliche Namenschristenheit wird immer mehr zusammenrücken. Die Pfingster, die Charismatiker, die Evangelikalen, die Protestanten, die Katholischen, die Orthodoxen, sie alle sind schon längst auf dem Weg und machen Dialog und Gespräche und versuchen immer mehr eins zu werden. Und da entsteht eine Welteinheitsreligion. Denn das ist eben das ganz Ernste. Überall dort, wo diese falsche ökumenische Einheit zwischen falschen Christen betrieben wird, wird auch der Dialog mit den anderen Weltreligionen gepredigt und praktiziert. Das heißt, man sagt, wir müssen mit dem Islam und mit den Hinduisten gemeinsame Sache machen. Wir glauben doch alle an denselben Gott und kommen doch alle in den Himmel. Und das ist genau die Irrlehre, die vom ökumenischen Weltrat der Kirchen und von der katholischen Kirche heute verbreitet wird. Jeder ernste Muslim, jeder Hindu, der es ernst meint, jeder Buddhist guten Willens, kommt in den Himmel. Es gibt viele verschiedene Wege zu Gott. Und was sagt die Bibel? Ja, der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, unabhängig von einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gibt es keine Rettung. Es gibt keine Rettung für einen Hindu, der Hindu bleibt. Es gibt Rettung für einen Hindu, der sich zu dem Herrn Jesus bekehrt. Und genauso gilt es auch für die anderen Religion. Und das wird bekämpft als intolerant und fundamentalistisch, aber das ist die biblische Wahrheit, ihr Lieben. Ja? Und deswegen gibt es heute eine zunehmende Auseinandersetzung. Diese große Einheitsbewegung läuft auf eine Welteinheitsreligion hinaus. Und wenn wir, das können wir jetzt nicht lesen, in Offenbarung 17 lesen, wie es weitergeht mit dieser Hure, Babylon, die in Rom sitzt, dann sehen wir, dass sie zum Schluss, und das ist jetzt noch nicht der Fall, aber es kommt bald dahin, dass sie alle Völker und alle Könige der Erde beeinflussen, manipulieren und in ihren religiösen Griff bekommen wird. Das geht aber nur, wenn es tatsächlich eine Welteinheitsreligion unter dem Dach der katholischen Kirche ist. Und genau daran bauen sie. Ja? Deswegen hat der Papst zum Beispiel vor kurzem der neue Franziskus eine Moschee besucht und den Koran geküsst und mit den Muslimen gebetet in einer Moschee, ja? Weil er sie ködern will. Und deswegen hat er auch die Evangelikalen umarmt, die Weltallianz. Die haben laufend persönliche Audienzen beim Papst und den Leuten von der Allianz sagt er, ich bin einer von euch, ich bin auch ein Evangelikaler. Und es gibt irregeleitete Leute aus der Allianz, die sagen, ja, der neue Papst ist gläubig. Der will versuchen, die katholische Kirche umzukrempeln. Glaubt ihr das, dass es ein Jesuit macht? Ich hoffe, niemand ist so naiv. Die katholische Kirche hat sich in keiner Weise geändert und sie wird sich auch nicht mehr ändern, außer zum Bösen. Aber sie hat ihre Taktik geändert. Sie versucht durch eine Umarmungstaktik, alle anderen Leute mit in das ökumenische, babylonische Boot zu bringen. Und sie hat zunehmend Erfolg damit. Ja, dieser Papst Franziskus ist ein Sympathieträger, der ist sehr raffiniert. Aber der ist genauso wenig ein echter Christ wie alle Päpste vor ihm. Er ist ein Antichrist, kein Christ. Ja. Luther hat es noch gewusst. Er hat gesagt, entweder ist der Papst der Antichrist oder ist ein Apostel des Antichristen. Ja. Und die ganzen Protestanten da, die haben sich da keiner Sache hingegeben. Aber heute wird so getan, ja, die römische Kirche hat sich verändert. Wir müssen die Einheit mit ihr suchen, den Dialog. Ja, wenn ich mit jemandem Dialog habe, dann sage ich, du hast ein bisschen Wahrheit und ich habe ein bisschen Wahrheit. Lasst uns in der Mitte zusammenkommen. Und deswegen kann es keinen Dialog mit Irrlehrern und falschen Christen geben. Das wäre ganz unbiblisch. Sondern die Bibel sagt, sondere dich ab. Geh hinaus von ihr. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Heute gibt es neben dieser großen Welteinheitsmischmaschkirche, die nach Babylon zieht, eben immer noch diesen treuen Überrest, den es schon am Anfang gab, den es zur Zeit der Reformation gab. Ich habe an die Täufer erinnert. Und heute gibt es auch noch diesen treuen Überrest der Gläubigen, die den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnen und die an seinem Wort festhalten und es bewahren. Und auf die kommt es dem Herrn Jesus an. Wir haben am Anfang Offenbarung 3 gelesen, dieses Sendschreiben an Philadelphia. Ja? Der Herr sucht Gläubige, die mitten in dieser endzeitlichen Verführung und dem Abfall und der Gesetzlosigkeit treu an ihm und seinem Wort festhalten. Und das ist eine Frage der Herzenshaltung der Einzelnen, das ist aber auch eine Frage der Haltung der Gemeinden. Sind wir bereit, gegen den Zeitgeist festzuhalten am Wort Gottes? Sind wir bereit, gehorsam zu sein, wenn das Wort Gottes sagt, sondere dich ab? Sind wir bereit, die biblischen Gemeindeordnungen, die eben auch zum Beispiel in Bezug auf die Frau genau das Gegenteil von dem sagen, was die Welt sagt, festzuhalten oder wollen wir sie opfern, um dem Zeitgeist und der Welt zu gefallen? Das sind Fragen, vor denen jeder Gläubige und jede Gemeinde heute steht. Ja? Aber es ist eine Tatsache, dass Gott in der Endzeit einen treuen Überrest der Gläubigen für sich aufbewahrt hat. Und die andere Frage ist, gehörst du dazu? Willst du dazugehören? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen für diesen Weg der Treue? Und es wird zunehmend auch bei uns hier im Westen Verfolgung bedeuten. Ausgrenzung, Druck und vielleicht auch richtige Verfolgung, wie sie die Älteren von euch unter dem Kommunismus auch schon mal erlebt haben. Ja? Das müssen wir uns klar sein. Das kostet einen Preis, dem Herrn Jesus treu nachzufolgen. Ja? Und es wird zunehmend so sein. Ich denke, da müssen wir uns klar sein, der Herr weiß um diese babylonische Hure und er wird sie blutig richten. Und deswegen lesen wir eben in Offenbarung 17 auch nochmal ganz ähnlich wie in 2. Korinther 6 diese Aufforderung, beziehungsweise am Anfang von Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangen. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Also wir müssen uns nicht täuschen lassen. Diese Kirche wird an Macht zunehmen. Sie wird immer mehr Einfluss in der Welt gewinnen und der Antichrist wird sich dieser Kirche, dieser babylonischen Hure bedienen, um seine Macht über die Menschen zu festigen. Und irgendwann wird er sie wegschmeißen und angreifen, weil er sie nicht mehr braucht. Steht in Offenbarung 17. Ja? Aber wir sind gefordert, uns von dieser hurerischen ökumenischen Bewegung, von allen Irrlehren der Bibelkritik, der Charismatik, der Verweltlichung fernzuhalten und dem Herrn treu zu sein. Wisst ihr, in der Endzeit gibt es eine entscheidende Frage und auf die spitzt sich es immer mehr zu. Braut oder Hure? Braut oder Hure? Wir müssen uns entscheiden. Die Evangelikalen zum Beispiel, die Evangelische Allianz, diese Christen, die haben vor 40, 50 Jahren zum großen Teil eine sehr kritische Haltung gegenüber der ökumenischen Bewegung gehabt und der katholischen Kirche. Heute sind sie fast alle unisono begeistert und entzückt von dem Papst und sie sagen, wann können wir endlich mit Rom eins werden? Ja, das ist Verführung, das sind dämonische Verführungsmächte, die die Leute da auch ziehen und sie verblenden. Aber es gibt eine richtige Sogwirkung in Richtung ökumenische Einheit. Ja? Und wir müssen ganz bewusst gegen diesen Strom schwimmen. Wir müssen ganz bewusst auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen, dass wir ausgegrenzt werden als Ewiggestrige, als Fundamentalisten, als solche, die den Religionsfrieden stören. Ja? Da müssen wir bereit dazu sein, um des Herrn Jesu willen, um ihm treu zu sein. Und das ist eben dieser ganz wichtige Punkt am Ende der Zeit, dass wir verstehen, es gibt eine Sichtung, eine Prüfung unserer Haltung, ob wir dem Herrn treu sind oder nicht. Ich lese mal aus dem Propheten Daniel, Daniel 12, eine ganz bemerkenswerte Aussage und die können wir auch auf die Endzeit der Gemeinde anwenden. Da heißt es im Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also in der Endzeit, es gibt eine Zeit der Prüfung und der Sichtung. Und die, die wirklich dem Herrn treu sind, die werden weiterhin sich heiligen, weiterhin treu bleiben. Und die, die letztlich lieber mit der Welt gehen wollen und ihre eigenen Interessen im Vordergrund haben, statt der Christusnachfolge, die werden irgendwann auf den babylonischen Zug aufspringen. Ja? Aber dann wird sie auch das Gericht treffen, die Plagen, die über Babylon verhängt sind. Das ist genau diese Warnung. Geht aus ihr, mein Volk. Und für uns bedeutet es, die wir schon draußen sind, dass wir an diesem Kurs der Absonderung wirklich aus tiefster Überzeugung festhalten. Dass wir wirklich erkennen, es ist lebensnotwendig, dass wir diesen Weg als biblische Gemeinde gehen, unabhängig vom Staat und seinen Gesetzen und seiner staatlichen Autorität, nicht Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern wirklich geistlich geleitet von Ältesten, von so wie es Gottes Geist gelehrt hat im Neuen Testament, nicht irgendeine Kirchenhierarchie. Und das andere, dass wir eben das biblische Evangelium verteidigen, die biblische Wahrheit, die Lehre der Bibel von der Schöpfung angefangen, 6 Tage Schöpfung, Sündenfall nehmen wir wörtlich, daran wollen wir festhalten, auch wenn die Evangelikalen und die Kirche sagen, ach, ist doch alles Evolution, ist alles Mythos. Da müssen wir sagen, nein, ich glaube der Bibel, jedes Wort ist wahr. Das ist unsere Grundlage, ihr Lieben. Wenn wir das aufgeben, dann sind wir verlorene Leute. Ja? Also da gibt es ein geistliches Ringen, einen Kampf in der Endzeit. Und wir werden bestehen können, wenn wir treu sind, denn der Herr Jesus hat uns seinen allmächtigen Beistand zugesichert. Ich habe das ja gelesen, eben in Offenbarung 3, in diesem Sendschreiben an Philadelphia, dass der Herr, der erhöhte, verherrlichte Herr, dem alles unterworfen ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass er zu Philadelphia sagt, du hast zwar eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Der Papst nicht, der ökumenische Weltrat der Kirchen nicht, die evangelische Allianz nicht, der Antichrist und die Politiker nicht. Nein, sondern die Gemeinde ist berufen, für den Herrn Jesus Zeugnis zu geben, bis der Herr Jesus sie bald in der Entrückung in die Himmelsherrlichkeit holt. Darauf dürfen wir warten. Das ist unser Ziel und unsere Hoffnung. aber so lange gibt uns der Herr eine offene Tür zum Zeugnis des Evangeliums, zum Zeugnis der Wahrheit, zum Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus. Und niemand kann diese Tür schließen. Das dürfen wir als Verheißung für uns nehmen, wenn wir bereit sind, dem Herrn Jesus in dieser letzten Zeit treu zu sein. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir uns absondern vom Sauerteig der Verführung. Ob das jetzt Pfingst- oder charismatische Bewegung ist, Bibelkritik, die Gemeindewachstumsbewegungslehren, die Verweltlichung der Gemeinde, davon sollen und dürfen und müssen wir uns absondern. Nicht, weil wir besserwisserisch sind, wie uns die Welt es vorwirft, sondern aus Liebe zu unserem Herrn. Ihr Lieben, im letzten Kern geht es um 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Das ist die geistliche Auseinandersetzung, um die es in der Endzeit bei jedem Einzelnen geht und auch bei jeder Gemeinde. Wir lesen da, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche, als eine heilige, als eine makellose Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Darum geht es, ihr Lieben. Der Feind versucht, diesen treuen Überrest der Gemeinde zu verderben, zu verführen, die Braut zur Hure zu machen. Und wir sind gerufen, in der Kraft des Heiligen Geistes Christus treu zu bleiben, unbefleckt von der Welt uns zu halten und in Hingabe, in ganzer Hingabe an den Herrn zu wandeln bis zum Ende, bis der Herr uns in die Himmelsherrlichkeit holt. Das ist die Herausforderung. Der Feind versucht, unsere Gesinnung, unser Denken zu verändern und anzugreifen und uns zu verführen, damit wir nicht mehr einfältig von ganzem Herzen für den Herrn Jesus da sind. Ja? Und da müssen wir drüber wachen. Hab Acht auf dich selbst, sagt die Bibel. Und auf der anderen Seite dürfen wir den Herrn auch bitten, Herr, habe Acht auf mich. Prüfe mich, wie ich es meine, wo ich stehe. Es ist ein Kampf um die Herzen und die Gesinnungen, ihr Lieben. Und die Treue ist etwas, was so wichtig ist, dass wir das festhalten bis ans Ende. Halte fest, was du hast, sagt der Herr Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia, damit dir niemand den Siegeskranz rauben kann. Und dazu möchte ich Mut machen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir festhalten an diesem Weg geheiligter, abgesonderter, bibeltreuer Gemeinde. Aus Liebe zum Herrn, nicht aus irgendwelchem Druck, sondern aus Liebe zum Herrn, aus dem Wissen heraus, dass es in der Endzeit genau darum geht. Entweder ich versinke in dem Strom der Gesetzlosigkeit, der immer mehr auch in der Christenheit um sich greift, dass Gottes Ordnungen missachtet werden. Oder ich halte fest an der ersten Liebe, an der Hingabe, am Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, an der Hingabe gegenüber meinem herrlichen Herrn, der alles für mich gegeben hat. Und darauf kommt es an in der letzten Zeit, dass wir das in der Kraft des Herrn Jesus, in seiner Auferstehungskraft festhalten, was der Herr uns gegeben hat. Und dazu möchte ich uns alle ermuntern, dass wir an diesem Punkt wirklich auch dem Herrn treu nachfolgen, dass wir wissen, Braut oder Hure, wir wollen bei der Brautgemeinde sein. Wir wollen dem Herrn treu bleiben. Wir wollen als eine keusche Jungfrau leben und wirklich dem Herrn in Hingabe dienen, bis er kommt und bis er uns in die Herrlichkeit holt. Ich lese zum Abschluss noch etwas aus Offenbarung 3, nochmal aus diesem Sendschreiben an Philadelphia, damit wir da auch ermutigt werden. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.